Die Bevölkerung ist mit vielem unzufrieden, zu Recht unzufrieden mit der Migrationspolitik, mit der Klimapolitik. Aber was wählen die dann? Jetzt wird die Sahra Wagenknecht wieder gewählt. Das ist ja absurd. Ich habe noch nie gehört in der Geschichte, dass ein Land freiwillig sein bestes Produkt, in dem Fall den Verbrennermotor, verboten hat. In Asien und in den USA sitzen Techniker, Ingenieure, Wissenschaftler, Unternehmer, entwickeln das. In Europa und Deutschland sitzen Bürokraten und Politiker und regulieren, bevor überhaupt irgendwas richtig da ist. Ja? Also in der Geschichte gilt auch der Spruch, schlimmer geht immer. Ja?
Steht Deutschland kurz davor, das neue Argentinien zu werden? Dieses Thema wollen wir einmal mit einem absoluten Experten, Historiker, Unternehmer, Publizisten Rainer Zittelmann beleuchten, der in seinem neuen Buch Weltreise eines Kapitalisten durch die Welt gereist ist, um über Kapitalismus zu forschen. Dieses Wissen, das Sie sich hier angeeignet haben, Herr Zittelmann, ist unglaublich wertvoll und damit wollen wir keine Zeit verlieren. Direkt los starten. Was sagen Sie, wird Deutschland das neue Argentinien?
Naja, das würde zum Glück jetzt doch noch eine ganze Weile dauern. Ich meine, Argentinien war vor 100 Jahren eins der reichsten Länder der Welt und ist dann über Jahrzehnte immer mehr abgestiegen, abgestiegen, abgestiegen. Also selbst ein sehr reiches Land. Das zeigt zwei Dinge. Klar, das kann jetzt nicht von heute auf morgen den Wohlstand verlieren. Wenn Sie in einen großen Flugzeugtanker ein kleines Loch reinmachen, dann versiegt er ja auch nicht sofort und fährt erstmal scheinbar normal weiter. Und andererseits zeigt es aber auch, dass es jetzt keine Garantie ist, wenn ein Land mal sehr wohlhabend war, dass das nicht zum absoluten Desaster werden kann. Ich meine, ich will vielleicht mal ein anderes Beispiel nennen, was noch nicht so lang zurückliegt. Das ist Venezuela. Venezuela war 1970 noch eines der 20 reichsten Länder der Welt und das reichste Land Südamerikas. Heute ist Venezuela das ärmste Land Südamerikas mit 80% Armutsquote, mit 8 Millionen Menschen, die geflohen sind. Das ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die jetzt schon geflohen sind aus Venezuela. Und ja, das hätte auch niemand gedacht, noch in den 70er, 80er Jahren. Das war, weil dann hat man immer mehr reguliert, reguliert. Und dann wurde aber eine falsche Konsequenz gezogen und dann wurde Hugo Chavez gewählt. Der hat das Land ruiniert und dazu muss man wissen, Hugo Chavez war über 10 Jahre lang das große Vorbild von Sahra Wagenknecht. Die hat sogar ein Buch geschrieben, El Comandante oder Allo El Comandante über Chavez und wo der vor, glaube jetzt vor 11, 12 Jahren gestorben ist, da hat sie geschrieben, Deutschland müsse sich am Wirtschaftsmodell von Venezuela orientieren. Und ja, jetzt ist die hat sich auch nie davon distanziert, die Sahra Wagenknecht, von diesen Äußerungen. Und ja, jetzt macht die CDU wahrscheinlich schon bald in ein oder zwei Bundesländern eine Koalition und sie wird überall in den Talkshows rumgereicht. Also es ist jetzt nicht so, dass Deutschland morgen Venezuela wird oder Argentinien, aber diese beiden Länder sind natürlich eine Warnung, dass auch Länder, die sehr reich und wohlhabend sind, dass die schon durch sozialistische Politik total ruiniert und vom Wohlstand in die Armut kommen können.
Können Sie vielleicht mal ein paar konkrete Parallelen nennen von ähnlichen politischen Entwicklungen, woran man das immer ablesen kann, woran man das auch als Bürger erkennen kann, wo man sagen kann, jetzt ist es zu weit, jetzt ist ja dann auch ein Wasserfall, eine Kaskade, die irgendwann in Lauf gebracht wird, aber woran kann man sehen, wenn das wirklich gefährlich wird?
Ja, das ist ja schon gefährlich jetzt bei uns, ja, weil der Staat sich immer mehr und mehr in die Wirtschaft einmischt. Wir sehen ja jetzt, dass immer mehr Firmen abwandern. Ich sage mal ein Beispiel, BASF, das größte Chemieunternehmen der Welt, die produzieren jetzt lieber in China, weil sie sagen, ist weniger Bürokratie in China und die Energiepreise, speziell Elektrizitätspreise, sind halt viel geringer. Und das ist ein Ergebnis, dass wir halt immer mehr in Richtung Planwirtschaft gegangen sind, dass schon unter Merkel die Energiewirtschaft Stück für Stück faktisch in eine Planwirtschaft umgewandelt wurde. Und das hat natürlich genauso wenig funktioniert wie irgendwo anders auf der Welt. Entsprechend haben wir sehr hohe Energiepreise, sehr hohe Strompreise. Viele Unternehmen wandern ab. Und nach der sogenannten Energiewende ist das nächste die Mobilitätswende, von der man groß gerufen hat. Und das Ergebnis sehen wir jetzt als erstes Unternehmen bei VW. Die war noch vor ein paar Jahren Plan übererfüllt und wir machen alles elektrisch und wir sind ganz grün. Und jawohl, Frau Merkel, verstanden, wir machen alles so, wie es von der Politik vorgegeben wird. Und jetzt ist das Desaster da. Die Arbeiter bei VW müssen drunter leiden. Und ich meine, man sieht es ja auch im internationalen Vergleich, wenn man mal sieht, Deutschland hat eine Wachstumsprognose von ungefähr 0,1%. Unser Nachbarland Polen ist 2,8%. Wir haben immer mehr Menschen, die auswandern auch aus Deutschland. Und das sind überwiegend hochqualifizierte Leute. Haben 3/4 Hochschulabschluss. Umgekehrt haben wir Millionen, die einwandern, aber in die Sozialsysteme einwandern. Es ist ja so, dass heute schon ungefähr 2/3 der Bürgergeldempfänger Migrationshintergrund haben. Das heißt, wir haben Hochqualifizierte, die auswandern. Wir haben Leute, die teilweise nicht richtig lesen und schreiben können und keine vernünftige Ausbildung haben, die in die Sozialsysteme einwandern. Das sind also eine Vielzahl von Problemen, die jetzt schon da sind. Und wenn da jetzt nicht radikal umgesteuert wird, dann ist es schon so, dass es eine Bewegung ist, die immer mehr abwärts geht.
Man sagt ja auch, die Wirtschaft, also die Industrie ist das Rückgrat der Wirtschaft. Jetzt, wie Sie gerade am Beispiel VW, BASF, ich glaube Linde, Stihle oder Miele, also viele andere Firmen gehen gerade. Ist die Zukunft überhaupt in der Industrie? Also, weil immer, wenn man Industrieproduktion macht, konkurriert man ja immer mit anderen Ländern, die vielleicht günstigere Energie oder günstigere Lohnkosten haben. Würden Sie sagen, dass der Wohlstand Deutschlands, der auf dem Rückgrat der Industrie aufgebaut ist, dass das überhaupt ein Zustand, ein Zukunftsmodell ist, auch wenn man jetzt halt mal aus den vornimmt, dass gerade Energiepreise und die ganze Regierung das alles sehr schlecht gemanagt hat?
Ja, wir müssen natürlich parallel auch tatsächlich Zukunftsindustrien entwickeln. Aber das geschieht ja auch nicht. Wenn man mal sieht, wo werden denn die großen, das einzig große Hightech-Unternehmen ist SAP und das schon seit Jahrzehnten. Die ganzen Googles, Amazons, Facebook und was weiß ich, die finden woanders statt. In
Unglaublich, ja.
USA oder auch in China mit Unternehmen wie Alibaba. Und dann eine Industrie, die halte ich für absolut zukunftsentscheidend. Das ist die Space-Industrie. Da sieht
Okay.
man auch, das findet in China statt und vor allen Dingen in den USA mit privaten Firmen wie SpaceX von Elon Musk. In Deutschland gibt es da auch einige Start-ups, ja, aber hat gerade der Robert Habeck sein Weltraumgesetz vorgelegt. Und was steht da drin? Ja, wir müssen jetzt neue Regulierungen einführen, Genehmigungen, wer da überhaupt in dem Raumfahrtbereich tätig sein darf, die müssen nachhaltig sein, da muss garantiert sein, dass die keinen Weltraummüll produzieren und, und. Also wenn man diese Kriterien anlegt, da wären Unternehmen wie SpaceX gar nicht denkbar gewesen. Und das war in den USA anders. Die haben vor 20 Jahren ein Gesetz gemacht, wo sie gesagt haben, ein tolles Gesetz, wo sie gesagt haben, wir machen erstmal ziemlich wenig, Learning Period, wir lassen die erstmal weitgehend machen mit wenig Regelungen, damit sich diese Industrie entwickeln kann. Ist es so, wie bei der künstlichen Intelligenz. In Asien und in den USA sitzen Techniker, Ingenieure, Wissenschaftler, Unternehmer, entwickeln das. In Europa und Deutschland sitzen Bürokraten und Politiker und regulieren, bevor überhaupt irgendwas richtig da ist. Ja? Also wir sind Weltmeister drin, immer neue Gesetze aufzuschreiben und die anderen, währenddessen die Amerikaner und auch die Chinesen, die sind derweil dabei und überholen uns so. Also das sieht man gerade in diesem Weltraumbereich. Das ist absolut lächerlich, was Deutschland zu bieten hat. Obwohl wir jetzt auch einige Unternehmer haben. Ich habe gerade jetzt mich ausgetauscht mit einem Vertreter von BDI. Die haben auch da so eine Space-Initiative. Da sind 100 Unternehmen drin. Das heißt, die gibt es schon auch in Deutschland. Aber die werden halt ganz anders hier behandelt. Eher mit Skepsis, ja, sind die auch nachhaltig, tun die Umwelt nicht verschmutzen und jetzt müssen wir mal genau die regulieren. Das ist also eine ganz andere Einstellung. Also das heißt, zu Ihrer Frage, ja, die alte Industrie, von der wir aber auch ganz gut gelebt haben, wie Automobilindustrie, die wird durch politische Regulierungen immer mehr kaputt gemacht. Wir haben schon die Chemieindustrie weitgehend aus Deutschland verbannt, weil auch immer mehr Sachen waren tabu, Gentechnik und was weiß ich, alles, was als schrecklich angesehen wurde. Jetzt macht man diese sogenannte Mobilitätswende. Das ist ja absurd. Ich habe noch nie gehört in der Geschichte, dass ein Land freiwillig sein bestes Produkt, in dem Fall den Verbrennermotor, verboten hat. Das hat es wahrscheinlich noch nie in der Geschichte gegeben. Und wenn man dann sagen würde, okay, stattdessen haben die aber Zukunftsindustrien im Hightech-Bereich oder Space-Bereich, dann könnte man sagen, gut, dann ersetzen die das eine durch das andere. Aber auch das geschieht ja nicht. Ja? Wir haben die Vision, wie bei den Grünen, vom Lastenfahrrad, ja, anzubieten, während wenn wir bei uns Innovationen gemacht werden, ich weiß auch zum Beispiel, der Transrapid, das ist ja, war ja eine deutsche Innovation. Und dann haben die Grünen so lange dafür gekämpft, dass der nicht hier in Deutschland gebaut wird. Und das kann man auch googeln. Dann haben sie ein großes Fest gefeiert, dass der Transrapid nicht gebaut wurde. Und heute machen die Chinesen das halt. Ja? Und die Grünen sind stolz auf ein Lastenfahrrad und finden das eine tolle Innovation. Also das ist schon alles sehr ideologisch getrieben. Und das Schlimme ist ja, dass es durchaus auch immer mehr Menschen gibt, die das erkennen, auch im Unternehmerlager. Aber viele, die waren halt zu ruhig, die haben nichts gesagt oder haben sich sogar angepasst und gesagt, jawohl, Frau Merkel, Energiewende, Mobilitätswende wird gemacht, wir erfüllen den Plan, statt da mal Widerstand zu leisten.
Es ist unglaublich, Sie haben es gerade so schön beschrieben, wie das nicht nur in den Industrien oder Branchen der Vergangenheit der Fall ist, nein, auch in den Zukunftsbranchen haben wir keine Chance. Ich werde hier ganz kurz eine Grafik vom Economist einblenden, weil ich die so gut finde, wo man halt sieht, die 100 größten Firmen nach Marketkapitalisierung und man sieht, früher hatte Europa noch einen Anteil und der wird immer, immer kleiner. Und letzten Endes, wie Sie das schön gesagt haben, hat Europa keine einzige nennenswerte Technologiefirma der Top 7 oder Top 10 mitentwickelt. Das heißt, es ist wirklich wahr, US innovates, Europe regulates. Jetzt sind Sie ja durch die gesamte, oder nicht die gesamte Welt, aber Sie sind durch sehr viele Länder gereist, haben sehr viel über Kapitalismus geforscht. Welche Länder machen es denn gerade besser und von welchen Ländern können wir lernen und was können wir von diesen Ländern lernen?
Ja, die schlechte Nachricht ist, der Trend geht ja eigentlich im Prinzip fast überall auf der Welt in Richtung mehr Staat, weniger
Okay.
Markt. Das ist in China so. Da hat man ja mal Anfang der 80er Jahre toll angefangen, 90er Jahre mit Deng Xiaopings Wirtschaftsreformen, wodurch die Rate der extrem Armen in China von 88 auf 1% gesunken ist. Tolle Entwicklung, ja. Aber jetzt der Xi Jinping seit 10 Jahren dreht es wieder zurück in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Natürlich nicht so, wie es früher war, aber die Richtung, die stimmt einfach nicht mehr. Wenn man sich mal Südamerika anschaut, wo ich ja auch mehrfach war in vielen Ländern, da muss man sagen, da sind fast alle Länder jetzt inzwischen von Sozialisten regiert. Brasilien, ganz schlimme Entwicklung übrigens, wo die Meinungsfreiheit brutal unterdrückt wird. X, also das ehemalige Twitter, ist jetzt verboten worden. Haben sie Strafe ausgesetzt, wer das
Was?
trotzdem benutzt. Da wird die Meinungsfreiheit immer mehr unterdrückt. Dann in Kolumbien herrscht ein Sozialist. Sogar in Chile, was das erfolgreichste kapitalistische Land war immer, wurde auch ein Sozialist gewählt. Von Venezuela habe ich ja schon gesagt, wo ein Drittel der Bevölkerung schon geflohen ist und das in eine Diktatur, in eine linke Diktatur abgedriftet ist. Einzige Hoffnungsland jetzt in Argentinien ist Argentinien in Lateinamerika, wo dann die Entwicklung so schlimm schon war, die Armut so schlimm und die Inflation bei ja, 250% im Jahr, dass dann die Argentinier gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir es mal mit mehr Kapitalismus und haben dann Javier Milei gewählt. Können wir vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen. Also das ist der einzige Lichtblick. Und ja, in den USA und Deutschland, habe ich ja eben schon gesagt, Deutschland, Europa sowieso gehen immer mehr in Richtung Planwirtschaft. Aber auch in den USA ist die Entwicklung keineswegs so toll. Wenn man also mal schaut, den Index of Economic Freedom, der jedes Jahr rauskommt, da haben die USA das schlechteste Rating, seit es gibt. Weil da die Schulden natürlich super brutal die waren schon immer sehr hoch, aber das ist, hat eine so brutale Dimension erreicht. Und auch der Protektionismus, egal wer jetzt drankommt, der Trump, der ist ja auch ein Vertreter vom Protektionismus, immer höhere Zölle und so weiter. Also auch da ist nicht alles toll, keineswegs in den USA. Welche Lichtblicke gibt es? Ja, ich habe gesagt, Hoffnung, mal gucken, ob die in Argentinien das hinkriegen. Polen war lange auch ein Land, was sich sehr gut entwickelt hat. Polen war ja noch in den 80er Jahren eines der ärmsten Länder Europa, auch ärmer als die Ukraine damals. Und dann haben die diese kapitalistischen Reformen gemacht von dem Reformer Balcerowicz.
Da möchte
Und
ich gleich drauf eingehen,
ja.
davor noch zu diesem Thema, was Sie gerade angesprochen haben, dass die ganze Welt nach sozialistisch, ich weiß jetzt, ich will jetzt auch nicht immer links und rechts sagen, aber eher ins linke Lager tendiert. Es gibt ja diesen historischen Vergleich und Sie sind Historiker, deswegen möchte ich gleich noch mal die Geschichte bemühen. Aber sind wir auf dem linken Auge blind gerade?
Ja, die Bewegung geht schon immer mehr in Richtung moderner, ich nenne es moderner Sozialismus, da muss man auch mal aber unterscheiden, moderner Sozialismus vom altmodischen Sozialismus. Der altmodische Sozialismus hat praktisch alles verstaatlichen wollen, ja, also kein privates Eigentum mehr, alles wird mehr oder minder verstaatlicht. Das machen die heute nicht mehr, ist auch gar nicht mehr nötig, die machen das auf einem anderen Weg, dass immer mehr reguliert wird, immer mehr Gesetze. Wenn man jetzt zum Beispiel mal in Deutschland anschaut, da haben wir 25.000 Vorschriften und Gesetze im Baubereich. Allein 25.000, ein absoluter Wahnsinn. Und Steuern, immer mehr Regulierung, Gesetze, ja, das ist so der Weg, den man heute geht, sodass es, dass zwar formal das private Eigentum erhalten bleibt, dass aber faktisch du, ja, wie so ein Erfüllungsgehilfe vom Staat bist, weil du gar nicht mehr. Ja, der Staat sagt dir, welche Autos du produzieren darfst und welche nicht. Als Konsument sagt er dir, welche Heizung du einbauen darfst und welche nicht. Also der Staat mischt sich immer mehr ein in die Wirtschaft. Und das ist das große Problem. Wobei man sagen muss, weil sie jetzt links und rechts gesagt haben, ja klar, das ist, geht die Entwicklung Richtung links, aber auch, es gibt ja auch viele rechte Parteien heute. Leider sind die auch schon von dem sozialistischen Bacillus angesteckt. Also wenn man mal zum Beispiel die Bewegung von der Marine Le Pen in Frankreich nimmt, die sehr stark ist, ja, die ist auch im Prinzip wirtschaftspolitisch sozialistisch. Oder wenn Sie mal gucken, in Polen, die wurden jetzt zum Glück abgewählt, wo 8 Jahre lang die Peace-Partei regiert hat, die gilt bei uns als rechts. Und das stimmt auch, wenn man jetzt mal, sagen wir, Themen nimmt wie Migration oder Familie oder Nation. Aber wirtschaftspolitisch war das eine ganz linke Partei, ja. Und so ist ja auch die Zara Wagenknecht jetzt bei uns, die, sagen wir mal, gesellschaftspolitisch dann eher konservative Positionen vertritt, also migrationskritisch, gegen Political Correctness, aber wirtschaftspolitisch knallhart sozialistisch. Also das heißt, diese Entwicklung Richtung mehr Staat, Sozialismus, die findet überall statt, nicht nur bei den Linken, sondern auch bei Konservativen oder Rechten findet man das immer mehr.
Sie haben ja Trump auch gerade angesprochen, der mit seinen Zöllen ja, wenn er das wirklich so durchzieht, wie er das teilweise ankündigt, oft wird ja die Suppe nicht so heiß gegessen wie gekocht. Aber wir hatten da einen, und Sie sind Historiker, deswegen die Frage, wir hatten ja von den Engländern eingeleitet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Zone des freien Handels, ich würde mal sagen, eine Zone der ein Weltzeitalter der Globalisierung, das sich eigentlich über den gesamten Globus mit den damaligen technologischen Mitteln erstreckt hat. Und dann haben doch auch die Länder wieder angefangen, protektionistischer zu werden. Kann man das vergleichen, die Situation, wo wir uns weltweit jetzt befinden, mit der Phase vor dem Ersten Weltkrieg?
Ja, oder auch vor dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja eine starke Tendenz überall wieder weg von der Globalisierung. Auch in Deutschland gab es viele, die damals für Autarkie waren, auch Rechte übrigens, Konservative, ja. Weißt doch, da gab es einen führenden Theoretiker, Ferdinand Fried hieß der. Das war so die Bewegung, die hieß Konservative Revolution. Der hat ein Buch geschrieben über Autarkie. Ähnliche Vorstellungen, wie man es heute auch im rechten Lager dann teilweise wieder findet. Und ja, dann hatten wir so ab Ende der 80er, der 1980er, 1990er Jahre eine tolle Entwicklung, Globalisierung, die ja den Menschen genutzt hat, weltweit. Also ich nenne nur mal eine Zahl. Noch Anfang der 80er Jahre haben 43% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. Heute sind es 8,5%. So
Unglaublich.
stark ist
Ist
die Armut
unglaublich.
noch nie zurückgegangen in der Geschichte. Warum? Durch die weltweite Globalisierung, weil halt in Ländern wie in China dann auch Stück für Stück in die kapitalistische Weltwirtschaft integriert wurden, weil die sich geöffnet haben für Investoren, Privateigentum eingeführt haben. Das hat allen genützt. Natürlich gibt es auch immer Leute, die dann sagen wir mal, wir gehören auch alle zu den Gewinnern, weil wir die Produkte so viel billiger kaufen können, was sonst überhaupt nicht möglich wäre ohne die Globalisierung. Andererseits gibt es natürlich auch immer wieder Verlierer dann auch dabei. Ja, also was weiß ich, irgendein Arbeiter in Amerika, der früher irgendwo gebraucht wurde und der jetzt nicht mehr gebraucht wird, weil in China halt die Sachen wesentlich billiger produziert werden. Und der sagt dann, die bösen Chinesen sind schuld. Da sage ich, nee, das ist Wettbewerb. Und wenn ein Land dann halt im Wettbewerb nicht mehr bestehen kann, weil es Leute hat, die, was weiß ich, die wollen sich ausruhen auf dem Erreichten, die meinen vielleicht, weil ich ein Europäer bin, weil ich Amerikaner bin, habe ich das Recht, naturgegeben auf ein besseres Leben als jetzt ein Asiate. Das ist natürlich falsch. Ja? Es gibt kein Naturrecht auf ein besseres Leben, nur weil du Amerikaner bist oder weil du Europäer bist. Und wenn du dann dich ausruhst auf dem, wenn du nicht verstehst, dass du da nur mit noch viel mehr Qualifikation, mit mehr Ausbildung weiterkommst. Aber auch da hapert es ja, wenn man mal guckt, das Bildungssystem. Jetzt vergleiche ich es mal auf den PISA-Tests, ja, wie dann zum Beispiel Koreaner abschneiden oder Leute in Taiwan, in asiatischen Ländern und in deutschen Schulen oder auch in amerikanischen Schulen. Dann sehen Sie auch, dass wir auch bei der Bildung immer mehr hinterherhängen. Und das ist so das große Problem, was man in vielen Ländern sieht, besonders deutlich aber in Deutschland. Manche sagen, der Staat ist zu schwach, andere sagen, er ist zu stark. Ich sage so, ich sage, der Staat ist überall da zu schwach, wo er stark sein sollte, zum Beispiel in der Verteidigung. Ja? Die Bundeswehr ist ja praktisch zum Schrotthaufen runtergewirtschaftet worden, die sie nicht mal 2 Tage unser Land verteidigen könnten. Wie es mit der inneren Sicherheit bestellt ist, sehen wir auch, dass wir nicht mehr fähig sind, unsere Grenzen zu sichern, wie die Polizei ausgestattet ist, wo sich die organisierte Kriminalität nur auslachen. Also der Kernbereich, Brücken, gibt hunderte oder ich weiß nicht, ich sage tausende Brücken, die kaputt gehen in Deutschland, die Straßen sind im schlechten Zustand, die Bahnen sind schlechten Zustand, Digitalisierung gar nicht zu reden, wenn man sich die Schulen anschaut. Also überall da, wo der Staat stark sein sollte, ist er schwach. Da, wo er schwach sein sollte, ist er riesengroß und viel zu stark, nämlich besonders in der Wirtschaft, wo er sich ständig einmischt und alles überreguliert oder auch in Bereichen, wo er gar nichts zu suchen hat, zum Beispiel in der politischen Meinungsbildung. Ja, da geben wir hunderte Millionen für die Förderung aus von irgendwelchen linken Gruppen, um die Meinung entsprechend zu beeinflussen. Oder die EU will ständig neue Regulierungen machen für Social Media, um da die Meinungsfreiheit zu beschränken. Also das heißt, da wo der Staat sich eigentlich raushalten sollte, bei der Meinungsbildung der Menschen oder bei der Wirtschaft, da ist er viel zu stark. Und da, wo er stark sein sollte, ist er viel zu schwach. Die haben verlernt, die Politiker, sich mit den richtig wichtigen Fragen zu beschäftigen. Die machen lieber ein Gesetz, dass du jedes Jahr dein Geschlecht ändern kannst und solche Sachen, statt mal zum Beispiel die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir hier, was ich vorhin genannt habe, eine vernünftige Weltraumindustrie entwickeln.
Ja, Sie haben ja dieses Entitlement gerade angesprochen, dass wenn man im Wohlstand aufwächst, dann vergisst man oft, warum man so reich ist. Man distanziert sich immer weiter von den Wurzeln des Wohlstands, man distanziert sich weiter von den Gesetzen oder von den Themen, die Grundlage von denen, die einen so reich gemacht haben. Und ich glaube, wir sehen das unglaublich stark, gerade in Deutschland, in den anderen Ländern kann ich das nicht beurteilen. Sie sind gereist durch die halbe Welt, haben ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Weltreise eines Kapitalisten. Das ist natürlich unten verlinkt und ist eine absolute Buchempfehlung. Von welchen Ländern können wir lernen? Was sind die letzten Lichtblicke? Welche Länder machen es besser? Auch mit dem Hintergedanken, dass wenn Deutschland und viele andere Staaten gerade wirtschaftlich jetzt hat vielleicht in eine Fehlrichtung, in eine schlechte Entwicklung tendieren, wo kann man denn dann auswandern? Wo kann man denn auf eine prosperierende Zukunft hoffen?
Ja, also schwer zu sagen. Es gibt natürlich Länder, die in einzelnen Bereichen das besser machen als wir. Ich nenne jetzt mal unser Nachbarland Polen zum Beispiel. Da ist auch nicht alles perfekt, aber ist halt auch manches besser, ja. Also zum Beispiel, es ist nicht so ideologisch in der Energiepolitik. Da wird sogar diskutiert, neue Kernkraftwerke zu bauen, ja. Da ist einfach diese ganze Ideologie, Ökoideologie, wir müssen jetzt hier die ganze Wirtschaft in eine Ökowirtschaft umwandeln, das ist da nicht so ausgeprägt. Auch in der Migrationspolitik sind die vernünftiger. Man hat jetzt oft die Polen kritisiert und gesagt, ja, die helfen keinen Flüchtlingen, das stimmt gar nicht. Da gibt es unendlich viele Leute aus der Ukraine. Oder ich habe zum Beispiel eine Gruppe von 12 Unternehmern, habe ich in meinem Buch aus Weißrussland getroffen. Da gibt es viele Weißrussen auch, die aufgenommen worden sind, die vor dem Lukaschenko-Diktatur geflohen sind oder die jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine fliehen. Nur die haben halt gesagt, wir machen nicht die Türen sperrangelweit auf für Leute, die aus Afrika kommen oder aus arabischen Ländern kommen. Da war man halt sehr restriktiv. Aber deswegen ist da auch die innere Sicherheit viel besser. Ich habe gerade gestern auf X so ein Video gesehen. Es waren so zwei junge Frauen. Sie waren anscheinend feiern. Vielleicht haben sie auch schon einen getrunken. So hat es zumindest ausgesehen. Und die haben dann die Mikrofone gerufen. Polen ist das sicherste Land der Welt. Hier ist toll. Und warum? Weil wir haben eine andere Migrationspolitik. Also die waren richtig stolz. Ich wohne hier in Berlin. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass hier irgendwie Frauen sagen, ist toll. Man kann, weil viele sagen im Gegenteil, sie trauen sich gar nicht mehr nachts in der U-Bahn zu fahren, weil es hier doch immer gefährlicher wird. Ja, und das heißt, da ist schon in Polen ist manches durchaus besser als hier. Es das heißt nicht, dass es da ideal wäre. Und ja, ein Land, was ich auch sehr bewundere, die in die richtige Richtung gehen, ist in Vietnam. Da ist zwar politisch jetzt problematisch, weil es ein Einparteiensystem, es gibt keine Pressefreiheit, aber in der Wirtschaft, da sind die einfach einen anderen Weg gegangen. Vietnam, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, war 1990 noch das ärmste Land der Welt. Ärmer auch als alle afrikanischen Länder. Die haben ja nicht nur einen Krieg gehabt mit den USA. Viele wissen es nicht, vorher war der Krieg mit Frankreich, war Krieg mit Japan, mit China. Und was durch die Kriege nicht kaputt gemacht wurde, wurde dann durch die sozialistische Planwirtschaft kaputt gemacht. Und dann haben die angefangen, Ende der 80er Jahre, mit Wirtschaftsreform, Marktwirtschaft für Privateigentum, die Türen für die Investoren ganz weit aufgemacht aus der ganzen Welt. Ergebnis: Die Quote der Menschen, die in Armut leben in Vietnam, ist von 1990 80% auf heute unter 5% gesunken. Ja? Also einfach eine tolle Entwicklung, die in die richtige Richtung geht. Wenn man da heute in Vietnam kommt, die nennen sich zwar sozialistisch offiziell, aber das brauchen sie nicht zu glauben. Also das ist einfacher, einen Marxisten hier an der europäischen oder amerikanischen Universität zu finden, als an der amerikanischen, also an der vietnamesischen Universität. Ich habe da bei den führenden Universitäten Vorträge gehalten. Also die sind nicht sozialistisch, da ist sehr viel Unternehmergeist in
Und
Vietnam.
freie Meinungsäußerung? Darf man sagen,
Ja,
was man...
das ist das Problem. Es ist jetzt nicht so stark eingeschränkt wie in China. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie nach Vietnam kommen, können Sie Google benutzen oder Facebook oder Twitter oder also X, ja. Also das ist jetzt nicht so stark eingeschränkt. Ich habe auch einen YouTuber getroffen, der natürlich ist eine gewisse Grenze, ja. Sie können jetzt nicht so die Regierung kritisieren, wie Sie bei uns jetzt den Scholz kritisieren können. Das geht jetzt nicht, ja. Also, und die Presse, die ist staatlich, ja, aber klar, im Internet, da gibt es auch, ja, ich habe einen kennengelernt, der war früher bei einer Zeitung und der ist dann weg, weil er gesagt hat, ja, das war doch nicht frei genug, jetzt macht er YouTube, wo er dann doch etwas freier sich äußern kann. Aber klar, im politischen Bereich, das ist nicht so, da gibt auch viele andere Probleme da. Die Korruption, die ist noch viel zu hoch, ja. Es ist nicht so, dass alles toll wäre in Vietnam, aber es ist schon so, dass einfach in der Wirtschaft, ich gucke mir immer mehr die Richtung an, nicht wo steht ein Land jetzt absolut, sondern
Genau die
geht es in die
Richtung, ja.
richtige Richtung oder in die falsche Richtung. Da muss man sagen, da sind die Vietnamesen in den letzten Jahrzehnten in die richtige Richtung gegangen und wir gehen jetzt in die falsche Richtung.
Wollen Sie vielleicht auch ein Wort zu nicht Polen, sondern zu Griechenland erwähnen? Weil ich habe letztens gelesen, dass Griechenland jetzt die 6-Tages-Woche wieder eingeführt haben, während wir diskutieren, ob wir vielleicht täglich nur noch 4 Stunden arbeiten wollen. Ich bringe dann immer wunderbar dieses Beispiel von meiner Oma. Sie ist 96 oder 94 Jahre alt, also uralt, noch topfit, natürlich hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt und ist ja diese Generation, die dieses Land aufgebaut hat. Und wenn ich sie dann zum Beispiel mit einem dieser linken Themen konfrontiere, was sie denn von der Viertageswoche halten würde, dann sagt sie natürlich gar nichts, weil sie meint, einmal, wer soll denn den ganzen Wohlstand aufbauen, wenn wir nur noch 4 Stunden arbeiten? Und zweitens sagt sie, wenn wir nichts mehr zu tun haben, kommen wir auf schlechte Ideen. Ja, Griechenland geht einen anderen Weg. Wollen Sie da noch dazu was sagen?
Ja, hoffen wir es. Also
Okay.
ich würde noch mal abwarten. Ich habe das Kapitel über Griechenland, empfehle ich jedem zu lesen. Das war ja eine absolute Katastrophe. Das war faktisch wirklich schlimmster Sozialismus, auch wenn die sich nicht so genannt haben. Übrigens egal, ob da die Christdemokraten geherrscht haben oder die Linken, das hat sich nichts gegeben. Das Ganze war durchseucht von Staat. Überall wurde immer mehr der öffentliche Sektor aufgebläht. Und das Geld verschwendet. Also eine absolute Katastrophe. Wer das Kapitel liest, da sind Beispiele drin, kann man ja gar nicht alle erzählen. Da denken sie, das ist gar nicht möglich. Ja? Das ist ja dann, hat ja dann den Höhepunkt erreicht, wo sie dann noch eine ultralinke Regierung gewählt haben. Die wurde dann wieder abgewählt. Jetzt ist es eine konservative Regierung und die Leute in Griechenland sagen mir, ja, ist einiges besser geworden, aber ich warte noch mal ab. Das ist, weil es ist tief verwurzelt, da zum Beispiel auch die Korruption. Ja, das ist einfach so tief verwurzelt und dieser Staatsglaube. Also im Moment, ja, es gibt ein paar Dinge, die in die richtige Richtung weisen, aber da würde ich noch mal 5 oder 10 Jahre abwarten, wie dauerhaft das ist. Und weil das ist, hat auch viel zu tun mit so einer geistigen Einstellung in den Ländern, dass man alles irgendwo dem Staat zutraut. Und das hat sich zum Beispiel in Argentinien, wenn ich das nochmal gerade benennen kann, wo ja der Javier Milei gewählt wurde, da habe ich sehr ausführlich in meinem Buch drüber geschrieben. Das hat sich schon geändert. Ich habe eine Meinungsumfrage gemacht, schon vor 2 Jahren. Da war Argentinien eins der Länder, wo die Menschen sehr marktwirtschaftlich eingestellt waren. Und das war aber jahrzehntelang anders. In Argentinien, das war noch viel extremer als in Deutschland. Alles soll der Staat machen. Man hat
Okay.
nur auf den Staat gesetzt. Und ja, jetzt gerade die jungen Leute, irgendwann haben die verstanden, das ist Quatsch. Ich weiß noch, wo ich habe in vielen, also ich war dieses Jahr in Argentinien, ich war letztes Jahr in Argentinien, ich war vorletztes Jahr in Argentinien, ich war auch nicht nur in Buenos Aires, ich war in vielen Städten, habe da Vorträge gehalten, auch vor jungen Leuten. Und ich weiß noch einmal zum Beispiel, man muss mit einfachen Worten auch das den Leuten erklären, ja. Ich weiß noch einmal, war ich in der Stadt, das waren vielleicht so 100 junge Leute, Anfang 20. Und einer saß in der ersten Reihe, hat es jetzt nicht so gut ausgesehen. Da habe ich gedacht, er hat keine Freundin wahrscheinlich. Habe ich gefragt, hey, hast du eine Freundin überhaupt? Da sagt er, nee. Da sage ich, ja, wünschst du dir eine richtig hübsche Freundin? Ich sag, oh ja, da hat er gestrahlt. Da habe ich gesagt, ja, was denkst du denn, wer dir jetzt diese hübsche Freundin bringt? Der Staat? Die Regierung? Und da hat er gelacht. Da sagt, nee, glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, ja, was denkst du denn, wer ist verantwortlich für, dass du diese hübsche Freundin kriegst? Da sagt er, ja, ich denke, das bin ich. Da habe ich gesagt, siehst du, Mann, das ist nicht nur mit der Freundin, das ist mit allen wichtigen Dingen im Leben so. Verlasse ich nicht, dass der Staat, die Regierung bringt dir nicht nur keine hübsche Freundin, der wird dir auch nicht das Geld, was du haben willst, sondern das ist deine Verantwortung. Da merkt man, dass so das doch jetzt einige Leute in Argentinien verstanden haben. Und das muss man mal abwarten in Griechenland, ob da wirklich der Wandel so tief ist, weil am Ende hängt es nicht dran, jetzt an welche Regierung dran ist, sondern erstmal hängt es von dem Mindset, von dem Bewusstsein ab in der Bevölkerung. Deswegen
Okay.
glaube ich auch übrigens in Deutschland, dass man die Probleme nicht durch irgendwelche Parteien wird lösen können, sondern das ist wie bei einem einzelnen Menschen. Wenn du dein Leben ändern willst, musst du erstmal deine Einstellung, deine geistige Haltung ändern. Das, was man heute Mindset nennt, das musst du ändern. Und wenn du das änderst, wird sich auch dein Leben ändern. Und so ist aber auch bei einem Land. Wenn sich im Land was im Positiven ändern soll, dann muss ich erst die öffentliche Meinung ändern, die Einstellung der Menschen ändern. Dann kommt irgendwann klar, muss ein Politiker noch dazu kommen, wie der Ronald Reagan damals in den USA, wie die Maggie Thatcher in Großbritannien, wie jetzt der Javier Milei in Argentinien. Aber die Politik ist das Letzte. So, erstmal muss es in der Änderung der Einstellung anfangen.
Das finde ich spannend. Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Weil letzten Endes sind ja die Politiker auch nur ein Ergebnis der Wahl. Und wer hat gewählt? Das Volk, die Bürger haben gewählt. Das heißt, der Wandel muss zuerst in den Köpfen der Menschheit geschehen. Und dann sind wir wieder bei dem Entitlement. Wir haben jetzt eine Generation sowohl die, die wählt, als auch die, die dann die Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen, die nie Armut gesehen haben, die nie wirkliches Leid erfahren haben. Und man sagt ja leider auch, oft muss es schlimmer werden, bevor es besser werden kann, weil durch das Leid die Menschen dann wieder Kontakt zu diesen Werten aufbauen, die sie so erfolgreich gemacht haben. Teilen Sie diese Einschätzung? Wo sehen Sie Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Sagen wir mal, ich teile die Ja und Nein. Ich höre das auch oft, es muss erst mal ganz schlimm werden, bevor es besser wird. Da sage ich zu, es stimmt insofern, das ist eine notwendige Bedingung, aber wie man der Mathematik sagen wird, notwendig, aber nicht hinreichende Bedingung. Weil nur das Schlechte wird, heißt nicht automatisch, dass es dann irgendwie besser wird, weil Geschichte ist jetzt nicht wie ein Hollywood-Film, wo dann Happy Ending immer garantiert ist. Ich meine, gucke so unsere eigene Geschichte an, wo schlimm war dann Weltwirtschaftskrise, Ende der 20, Anfang der 30er Jahre, dann wird es auch nichts besser. Dann da kam im Gegenteil, haben die Leute dann Hitler gewählt. Oder ich habe ja vorhin Venezuela genannt, wo es dann auch in den 80er, 90er Jahren durch immer mehr Regulierungen schlechter wurde und die Leute haben dann Hugo Chavez gewählt. Also in der Geschichte gilt auch der Spruch, schlimmer geht immer. Ja, es ist jetzt nicht.
Oh, das ist aber keine gute Aussicht.
Ja, nee, das heißt jetzt nicht, dass es automatisch besser wird. Aber klar, ohne dass es schlecht wird, kommen auch keine Reformen. Also da, wo große Reformen in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren stattgefunden haben, Großbritannien damals, Ende der 70er Jahre, der kranke Mann Europas, Inflation am Tropf des Weltwährungsfonds gehangen, Streiks von morgens bis abends, ja, das war vollkommen an die Wand gefahren, bevor Maggie Thatcher dann kam. Oder auch, wenn man jetzt Argentinien guckt, bevor der Javier Milei kam, ja, die hatten am Schluss im Dezember pro Monat, nicht pro Jahr, 25% Inflation und 40% der Menschen, die in Armut leben, ja. Und also, was muss da sein? Ja, erstmal muss die objektive Lage sehr schlecht sein. Das stimmt. Sonst, dass die Leute sich jetzt einfach so hinsetzen und sagen, ja, ist zwar alles ganz gut bei uns, aber könnte man auch besser machen, das ist selten der Fall. Weil wenn es gut geht im Land, dann neigen die Politiker dazu, immer neue sozialpolitische Versprechungen zu machen, um damit Wähler zu kaufen, Stimmen zu ködern, zu sagen, ich habe jetzt hier noch die Reform und die und die und das, ja. Also es muss tatsächlich erstmal schlecht sein, aber dann muss was Zweites dazu kommen, nämlich dass im geistigen Bereich diese Änderungen sich an, und das geschieht meistens durch Thinktanks. Ich habe das in Argentinien beobachtet. Das sind so libertäre Thinktanks. Das heißt, Leute, die im intellektuellen Bereich diese Änderung, diese Wende vorbereiten. Das war damals so, bevor die Maggie Thatcher kam in Großbritannien. Da gab es dann auch so Thinktanks wie Adam Smith Institute, Institute of Economic Affairs oder in den USA. Das waren so Stiftungen wie Heritage Foundation, Cato Institute oder Ökonomen wie der Milton Friedman. Die haben die geistige Wende vorbereitet. Und dann muss als drittes noch ein Politiker da sein, der das dann politisch umsetzt. Das kann ein Schauspieler sein, wie der Ronald Reagan in den USA damals, ja, der eine tolle Politik gemacht hat, oder wie die Maggie Thatcher, oder wie jetzt der Javier Milei, oder in Polen, der Balcerowicz. Aber das sind also die drei Sachen, die zusammenkommen müssen. Änderung der objektiven Lage, zum, dass immer mehr an die Wand fährt, geistige Änderung, dass die Leute verstehen, die Alternative ist nicht noch mehr Staat, sondern die Alternative ist mehr Kapitalismus. Und dann ein geeigneter Politiker, der das auch in der Lage ist, Mehrheiten zu gewinnen und Leute begeistern kann.
Gut, das sehen wir als überhaupt nicht in Deutschland. Weder sehe ich in Deutschland in der Bevölkerung den Wandel, dass sie den Staat kritisiert oder dass sie die Maßnahmen des Staates kritisieren, noch sehe ich entsprechende Thinktanks, also die intellektuelle Elite in Deutschland sehe ich überhaupt nicht, dass die in die Richtung geht. Ferner sehe ich, dass Leute wie Sie, die sich intensiv damit beschäftigen, nur von einem kleinen Kreis an Menschen verfolgt werden. Sie werden ja auch nicht in die Talkshows eingeladen, um zu diskutieren. Und Politiker, die das Ganze dann versuchen umzusetzen, sehe ich auch nicht, weder im linken noch im rechten noch im zentrischen Bereich der Politik.
Ja, also im Großen und Ganzen haben Sie recht, dass die Bevölkerung jetzt unkritisch wäre, kann man nicht sagen. Die sind sehr kritisch, ja. Aber leider geht es dann oft wieder in die falsche Richtung. Also die Bevölkerung ist mit vielem unzufrieden, zu Recht unzufrieden mit der Migrationspolitik, mit der Klimapolitik. Aber was wählen die dann? Jetzt wird die Sahra Wagenknecht wieder gewählt, die im Prinzip manche richtigen Sachen sagt, aber uns eigentlich in Richtung noch mehr Sozialismus wirtschaftlich drängen will. Oder sie wählen AfD. AfD, sagen wir, die war auch, wo sie gegründet wurde, eine ziemlich wirtschaftsfreundliche, liberale, wirtschaftsliberale Partei.
Eurokritische Partei, ne?
Ja,
Wurde als eurokritische Partei gegründet, nicht
und dann
wahr?
haben sich aber immer mehr Leute durchgesetzt, wie jetzt zum Beispiel der Höcke, der eher so ein nationaler Sozialist ist, ganz ähnlich wie die Wagenknecht übrigens, ja, die mit Kapitalismus jetzt nicht viel am Hut haben. Und ja, man sieht also, in den Parteien, ich selbst bin ja in der FDP, bin da aber auch, ich bin ja seit 30 Jahren dabei, aber war immer sehr kritisch auch. Da wurde auch viel falsch gemacht, eigentlich in den letzten Jahren leider mehr falsch gemacht als richtig gemacht. Ja. Und das heißt, da gibt es jetzt nicht so viel Grund für Hoffnung, aber es ist auch nicht völlig hoffnungslos. Ich kann schon beobachten, das sehe ich ja auch, wie ich zu Vorträgen eingeladen werde, überall. Das sehe ich auch, das Interesse für meine Bücher von vor allen Dingen von jungen Leuten. Ja, also sagen wir, ich habe so zwei Gruppen, die besonders, sagen wir mal, wo ich viele Anhänger habe. Das eine sind junge Leute, so in 20er Jahren, manche sogar noch jünger, Teenager, 20er Jahre, auch 30er Jahre. Das andere sind interessanterweise welche, die sind 60 bis 80. Ja?
Okay.
Da habe ich ganz verschiedene, ja, in der Mitte eher nicht so, ja. Und
Interessant.
da merke ich schon, dass ich da viel Zuspruch finde. Aber das Problem ist, wissen, wenn man so Sachen macht wie ich jetzt eine öffentliche Meinung versucht, dann Änderungen. Ich mache es ja nicht nur in Deutschland. Ich war jetzt da ja 20 Monate in 30 Ländern. Ich bin ja weltweit aktiv. Ja, dann kostet es natürlich auch Geld. Ja, also allein, ich habe jetzt für das Buch Umfragen gemacht über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Die haben 660.000 Euro gekostet insgesamt. Die habe ich alle aus eigener Tasche bezahlt. Die Reisen waren auch teuer. Ich übernachte jetzt auch nicht in der Jugendherberge und fliege auch nicht in der Holzklasse, sondern ich fliege dann schon Business oder First Class und bin im Fünf-Sterne-Hotel. Das heißt, allein für dieses Buch, das waren 1,5 Millionen Euro, die kriegen natürlich nicht mal annähernd durch Buchverkäufe wieder raus. Das heißt, da müssen Sie schon auch, gut, ich habe jetzt die finanziellen Mittel, weil ich viele Jahre als Unternehmer sehr erfolgreich war. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich das auch nicht unendlich so weitermachen kann. Ja? Das ist, deswegen habe ich jetzt auch versucht, mal Leute zu finden, die dann auch mal Dinge finanzieren. Ist sehr schwierig, habe ich nicht auf Anhieb gefunden, aber jetzt beispielsweise, ich habe angefangen, Filme zu produzieren. Ja? Kann man auch im Internet kostenlos nachschauen. Zum Beispiel auf YouTube findet man Live Behind the Berlin Wall. Das ist so ein Vergleich Ost- und Westdeutschland. Ja, ist ein Film, der ist auch prämiert worden als bester Kurzfilm auf dem größten libertären Filmfestival der Welt, dem Anthem Freedom Fest in Las Vegas vor 2 Jahren. Einen anderen Film, den ich gemacht habe, der heißt Poland from Socialism to Prosperity. Und jetzt werde ich einen dritten Film, ich bin im November in Vietnam und da werde ich einen Film über Vietnam drehen und produzieren. Und so habe ich einige Filme geplant, weil halt viele junge Leute, die lesen halt nicht die Bücher, sondern die gucken dann mehr irgendwo auf YouTube oder TikTok. Ich arbeite jetzt auch mit einem zusammen, der ist Benjamin Williams. Das kann man auch auf meiner Website finden. Der macht jede Woche ein paar TikTok-Videos. Ja, also das heißt, nur das kostet alles Geld. Ja, und ich habe das immer aus eigener Tasche bezahlt, jahrelang. Nur, das kann ich dauerhaft nicht machen. Deswegen habe ich jetzt versucht, auch mal Leute zu finden. Aber das ist natürlich nicht einfach, die dann auch das unterstützt. Aber ich bin froh, immerhin jetzt für den nächsten Film, der kostet ungefähr 45.000 Euro. Da habe ich jetzt von zwei Unternehmern die Unterstützung gefunden. Die haben gesagt, Zittelmann, wir sehen, das ist toll, was du machst. Du hast viel eigenes Geld gegeben. Und jetzt unterstützen wir dich auch mal an der Stelle.
Wann wandern Sie aus und wohin? Wo ist Ihre rote Linie persönlich überschritten?
Also, wenn wir jetzt eine Regierung haben, in der die Sahra Wagenknecht eine maßgebliche Rolle spielt, dann würde ich auswandern. Ja. Zeitlang habe ich immer gesagt, bei einer rot-rot-grünen Regierung, gut, danach sieht es jetzt nicht aus im Moment. Die Linkspartei ist glücklicherweise, sagen wir mal, dezimiert auf 3%, allerdings leider in neuer Form wieder auferstanden und stärker denn je, nämlich in Form von dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Das ist ja praktisch die alte Linkspartei, nur jetzt mit Migrationskritik dazu. Also wenn die jetzt maßgeblichen Einfluss hätte in Deutschland, dann würde ich auswandern. Wohin? Ja, das ist schwierig. Erstens, meine Sprachkenntnisse sind nicht gut. Ich
Okay.
spreche überwiegend Englisch immer viel, weil ich auf der ganzen Welt unterwegs bin. Aber natürlich, überall kommt man jetzt mit Englisch auch nicht weiter. Zum Beispiel jetzt in asiatischen Ländern, die Leute, klar, mit denen ich mich treffe, die sprechen Englisch, aber da können sie so im Alltagsleben nicht jetzt auf Englisch vertrauen, auch in Lateinamerika nicht. Ich habe mir Zeit einmal überlegt, USA. Ich bin auch pro-amerikanischer als die vielen meisten Deutschen, aber auch da gefällt mir einiges überhaupt nicht in den USA. Polen habe ich schon erwähnt, das wäre vielleicht so eine Option. Da ist auch nicht so teuer in Warschau. Ja, es gibt halt viele attraktive Länder, wo es extrem teuer ist. Wenn zum Beispiel nach Zürich gehen, das würde heißen, dass ich mein Vermögen erstmal faktisch halbiere, ja, weil alles halt irgendwo doppelt so teuer ist wie hier. Das Gleiche gilt für Singapur oder auch in London ist auch sehr teuer. Also die attraktiven Destinationen, die sind sehr teuer. Klar, könnte man sagen, du hast ja genug Geld, kannst du machen, aber ich will ja auch, dass das auch noch die nächsten 30, 40 Jahre reicht. Und also sagen wir, das ideale Land habe ich nicht gefunden. Das kommt auch immer auf die persönlichen Kriterien drauf an, die man jetzt hat. Ja. Das fängt ja an beim Wetter. Ja, ich würde jetzt nicht irgendwo hinziehen, wo es immer kühl ist. Und ich finde zum Beispiel skandinavische Länder auch in manchem Schweden und so finde ich jetzt nicht schlecht. Aber da wäre mir einfach das zu kühl und zu dunkel in
Die
diesen
Emirate?
Ländern. Das wäre auch nicht so für mich. Also aus unterschiedlichen Gründen kenne ich auch viele, die nach Dubai gehen. Da gibt es sicher auch Argumente dafür. Aber da wäre es mir wieder zu heiß. Also nicht das ganze Jahr, aber ich mag Temperaturen bis vielleicht 37 Grad gerne. Also ich mag Hitze, aber ich war da schon in Dubai, wenn es dann 43, 44 Grad war. Und das wäre mir doch dann zu extrem. Und auch sonst, also gibt es manches, was mir da nicht so gefällt. Das ist das Problem, wenn es das perfekte Land gäbe oder wo ich sage, da ist jetzt alles so viel besser, da wäre ich ja da schon. Aber es ist überall irgendwo, ja, zum Beispiel, ich bin ja Single und deswegen gucke ich habe hier meine Freundin, aber guck dann auch, wenn ich im anderen Land hinziehen würde, jetzt irgendwo, wo es zum Beispiel kaum hübsche Frauen gibt, wie zum Beispiel in Großbritannien, ja, oder in den USA. Das ist schon, wird mir nicht gefallen. Andererseits ein Land, wo es dann viele schöne Frauen gibt, wie zum Beispiel in Vietnam, aber ich spreche die Sprache nicht, ja, ist auch wieder nichts. Ja,
Also
also
können Sie ja lernen.
ja, ich habe nicht so ein Sprachtalent und ich habe eine vietnamesische Freundin. Die hat mir
Okay.
eine Stunde lang versucht, mir die Grundlagen dann anzufangen zu erklären, wie das mit dem Vietnamesischen. Ich habe schon nach einer Stunde kapituliert. Also
Okay.
das ist so schwierig. Natürlich ist es auch nicht unmöglich, ja, aber sagen wir mal, ich habe jetzt kein so ein Sprachtalent und es muss halt, jeder hat seine subjektiven Kriterien. Die politische Lage, wie stabil ist die in einem Land? Wie ist die Wirtschaft? Wie mag man aber auch die Menschen? Zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht in Südamerika leben, obwohl da auch viele nette Leute sind, aber weil diese Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit, ich war ja jetzt
Okay.
jedes Jahr da, das wird mich vollkommen verrückt machen. Ja, die bis um 3 verabredet, dann kommen die um 4, beantworten keine E-Mails. Das ist einfach keine Disziplin und Zuverlässigkeit. Gibt es immer Ausnahmen, ja, aber sagen wir, das ist schon das Vorteil. Da ist schon was dran, wenn sie, also deswegen wird Südamerika schon mal wegfallen, ja. Auch in Ländern wie in Italien ist es natürlich zum Teil auch so, in Spanien, also schöne, schöne Länder, ja, auch wo das Wetter toll ist, aber sagen wir Madrid zum Beispiel ist eine tolle Stadt. Ich spreche halt kein Spanisch, ja. Und das ist so, in den osteuropäischen Ländern zum Beispiel, da ist so, dass viele junge Leute Englisch sprechen, weil das kommt, weil da wird auch das Fernsehen oft so in Skandinavien in englischer Sprache sind die Filme da, nur mit Untertiteln. Ja? Und dadurch sprechen die also, ja, zum Beispiel ich war in vielen, ich war in der Slowakei, ich war in Tschechien, ich war in Bosnien, ich war in Albanien, ich war in Bulgarien, ich war in Rumänien, ja. Das sind eigentlich viele junge Leute, die ganz gut Englisch sprechen inzwischen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt an vielen Ländern Sachen, die mir gefallen, die toll sind. Aber wenn man so viel unterwegs war wie ich, bei allem, was ich kritisiere an Deutschland, ja, sage ich auch im unterm Strich, habe ich hier immer noch ein gutes Leben. Ja, das kommt ja auch darauf an, welche finanziellen Mittel haben Sie, wo bewegen Sie sich, ja. Manche kritisieren mich dann, sagen, ja, Sittelmann, du weißt gar nicht, wie schrecklich es ist in Deutschland. Da sage ich, ja, wo warst du denn? Und wenn die Leute zum Beispiel sagen, innere Sicherheit, klar, die ist in Polen zum Beispiel besser, aber die ist auch nicht überall besser. Ja? Wenn du in Südamerika bist zum Beispiel, da bist du froh, wenn du hier in Deutschland bist, weil da trage ich nicht meine teure Uhr in Südamerika. Da trage ich so eine Swatch-Uhr für 100 Euro, weil da ist einfach, wenn du in Sao Paulo bist oder so, das ist eine ganz andere Gefahrensituation, als wenn du hier in Berlin bist. Also ich will damit sagen, ich bin sehr kritisch gegenüber, habe ich am Anfang gesagt, was sich in Deutschland entwickelt. Aber auf der anderen Seite, es ist auch nicht so, dass jetzt überall sonst auf der Welt besser wäre. Im Gegenteil, es ist schon in vielen Ländern, ja, haben so doch auch sehr große Probleme.
Also, wir fassen zusammen, die wichtigste Lektion für mich aus diesem Gespräch war, der Wandel muss sich in der Bevölkerung anbahnen, er muss sich intellektuell über die sogenannten Think Tanks festigen und zum guter Letzt braucht es einen mutigen Politiker wie den Milei, der die politischen Privilegien beiseite legt und die Bürokratie abspeckt und dann die nötigen Reformen einleitet. Und es sieht nicht danach aus, dass wir in Deutschland diesen Willen zu Reform gerade haben.
Das stimmt alles. Trotzdem, ich will es auch mit was sagen, weil das nicht nur pessimistisch ist, ja. Ich glaube, wer das mal sagt, der Goethe oder so, selbst wenn er wüsste, dass er noch einen Tag zu leben hat, würde er immer noch ein Bäumchen pflanzen, ja. So bin ich auch, ja.
Ja,
Also,
das
das
stimmt.
heißt, egal wie schwierig es ist, ja. Ich bewundere immer Leute, die auch das Unmögliche versuchen, was zu beizutragen, wie der Elon Musk, der sagt, er möchte den Mars kolonisieren, er möchte die Menschheit zum interplanetaren Spezies machen. Ja, das ist ja sicherlich auch ein gigantisches Ziel, wo erstmal jeder sagen würde, das ist unrealistisch und nicht einfach zu erreichen. Und so habe ich halt mir das Ziel gesetzt, mit meinen Botschaften, mit meinen Büchern. Ich schreibe die Artikel in Dutzend Ländern. Jetzt kommt wieder der nächste große Artikel von mir im Wall Street Journal. Also ich bin ja überall auf der Welt aktiv, jetzt nicht nur mit Fernsehinterviews oder so, sondern auch mit Artikeln, mit meinen Vorträgen. Klar kann ich jetzt nicht allein die Welt verändern, aber ich kann einen Beitrag zu leisten, den leiste ich auch. Und deswegen freue ich mich auch, danke für das Gespräch hier. Danke, dass Sie das Buch gelesen haben. Wenn Sie mir noch einen Gefallen tun wollen nach dem Gespräch, schreiben Sie auf Amazon, was Ihnen genau an dem Buch gefallen hat. Das möchte ich auch jeden bitten, der das Buch schon gelesen hat oder vielleicht danach liest. Schreiben Sie, was Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie auch gern, was Ihnen nicht gefallen hat. Und ja, ich habe jetzt gerade, einer hat mir geschrieben, so ein Milliardär, den ich gut kenne. Tolles Buch, hat er gesagt, ich war begeistert. Aber Sie haben da so erwähnt, dass Sie so ein paar persönliche Sachen auch und dass Sie mehrere Freundinnen gleichzeitig haben. Sagt er, das hat auch manche gestört, die ich kenne. Das würde ich weglassen. Aber ich sage, ja, das verstehe ich, weil der ist 80. Das sind halt diese konservativen Leute, die stört es dann. Aber ich habe gesagt, es gibt auch viele junge Leute, die finden gerade mein Leben toll, so wie ich es führe. Und da kann man schwer allen gerecht werden. Also ich schreibe so, wie ich denke und freue mich, wenn also das Buch viel Verbreitung findet, weil es ein bisschen auch eine, sagen wir mal, es ist jetzt nicht richtig unterhaltsam, ja, aber es ist schon lockerer geschrieben als jetzt so ein normales Sachbuch. Man erfährt einfach viel über die Welt, auch über die Geschichte, weil ich habe ja, bevor ich in jedes Land gefahren bin, auch mich mit der Geschichte befasst, weil ich bin ja Historiker und weiß natürlich, dass man Land überhaupt nicht verstehen kann, wenn man nicht die Geschichte von dem Land kennt. Deswegen habe ich mich erst einmal meine Geschichte einarbeitet und was man da lesen kann, auch über Länder wie Rumänien oder Albanien in der sozialistischen Zeit. Das ist also super erschreckend. Und man bekommt auch viele Vorteile korrigiert. Zum Beispiel manche meinen, Amerika ist das Land des reinen Kapitalismus. Totaler Unfug. Weit davon entfernt. Und habe ich auch ausführlich dargestellt. Oder manche denken, Schweden wäre sozialistisch. Auch totaler Quatsch. Schweden ist heute kapitalistischer als die USA. Ja? Also man bekommt doch manche Vorteile, die man vielleicht über manche Länder hat, auch ein bisschen zurechtgerückt. Und insofern danke, dass Sie mir heute Gelegenheit gegeben haben, darüber zu sprechen. Und ja, wünsch mir, dass da die Leute das Buch gelesen haben, das ist mein Wunsch zum Schluss, dass die auch auf Amazon was dazu schreiben.
Das Schöne ist ja, dass sie unglaublich umtriebig sind, bestimmt bald wieder ein neues Buch geschrieben haben werden, was wir dann wieder als Aufhänger für ein neues Gespräch nutzen werden. Vielen Dank, Herr Zittelmann.
Herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Tag noch.